Die Formel 1 ist zurück in Singapur. Flutlicht, ein Stadtkurs und Superspannung in der Weltmeisterschaft. Das sind die Vorzeichen für den großen Preis von Singapur zum 10-jährigen Jubiläum des Nachtrennens in Singapur. Wir sind natürlich wie immer live vor Ort im Fahrerlager für euch unterwegs, sammeln Stimmen, recherchieren Artikel, die ihr dann auf unserer Webseite motorsportmagazin.com lesen könnt, machen unsere Videos für unseren YouTube-Kanal, sind auf Social Media für euch unterwegs und natürlich auch hier in unserem Podcast. Da haben wir ein ganz besonderes Paket für euch in dieser Woche geschnürt. Jede Menge Action war schon vor dem Rennwochenende in der Formel 1. Wir fangen einfach mal an mit den Brennpunkten für das kommende Wochenende, die 5 Top-Themen vor dem Rennen aus sportlicher Sicht. Danach sprechen wir über den Wechsel, ja auf jeden Fall der Woche, wenn nicht sogar des Monats, obwohl in der Silly Season ja zuletzt sehr viel los war, seit Fernando Alonso seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Da sprechen wir jetzt erst einmal über den Wechsel von Kimi Räikkönen von Ferrari zu Sauber, der wiederum bei den Roten durch Charles Leclerc ersetzt wird. Danach sehen wir uns an, was macht diesen Leclerc denn so stark? Wie könnte er nächstes Jahr gegen Vettel aussehen? Könnte er ihn vielleicht sogar schlagen? Und ganz am Ende haben wir noch eine ganz besondere Sache für euch. Robert blickt dann auf Mick Schumacher und den Hype, der aktuell um ihn in der Formel 3 im Rahmen der DTM herrscht. Und bevor wir soweit kommen, schauen wir jetzt auf das kommende Wochenende und da würde ich sagen, los geht's mit Jonas.
Die Flutlichter sind an, die Leitplanken warten. Der Formel-1-Zirkus ist zurück in Singapur. Das sind unsere 5 Brennpunkte vor dem spektakulären Nachtrennen. Schlägt Vettel zurück? Eine Saison wie eine Achterbahnfahrt. Es geht auf und ab für Sebastian Vettel. Folgt auf den Rückschlag von Monza ein roter Konter in Singapur?
Und wieder ist es soweit. Sebastian Vettel braucht ganz furchtbar dringend einen Konter gegen Lewis Hamilton im WM-Kampf. In Spa geglückt, in Monza dann genau ins Gegenteil umgeschlagen. In Singapur muss er jetzt umso mehr den nächsten Konter wieder bringen, um nochmal Punkte gut zu machen. Ja, in Singapur ist Ferrari auch ganz klar Favorit. Ferrari gilt da gegenüber Mercedes als deutlich stärker. Gilt nicht nur allgemein so, auch bei mir. Ferrari für mich in Singapur klar Favorit gegenüber Mercedes. Es muss also klappen, mit einem Sieg auch für Vettel, mit einem Konter gegenüber Hamilton, der dann auch am besten nicht nur Zweiter wird. Ja, 2015 hat Vettel in Singapur schon mal gewonnen, während der Hybrid-Ära gegen Mercedes, in den vergangenen beiden Jahren die Silberpfeile. Gehen wir gleich noch drauf ein. Aber Vettel, ja, was könnte Ferrari vielleicht auch Probleme bereiten in Singapur? Wir kennen es dieses Jahr. Oft ist es schon der Fall gewesen. Man ist Favorit und gewinnt dann eben trotzdem nicht, der andere gewinnt. In Monza hatte Ferrari ein bisschen ein Problem mit der Reifenwahl. Man hat nur 1 und 2 Sätze der mittleren Mischung gewählt, konnte deshalb den Soft nicht so viel ausprobieren. Im Rennen war man so vielleicht auch nicht gewappnet, wirklich bereit dafür, dass der Verschleiß dann bei Kimi Räikkönen doch so groß ist. Jetzt in Singapur hat Ferrari noch aggressiver gewählt, hat 3 Satz mehr der Hypersofts, die es da gibt, als Mercedes. Aber, klar, man könnte jetzt sagen, das ist wieder viel zu riskant, aber dieses Mal hat Ferrari von der zweitweichsten Mischung auch immerhin 3 Sätze für jeden Fahrer. Heißt, man kann dann durchaus mit beiden Piloten mal im Training schon mal ein bisschen testen fürs Rennen. Die härteste Mischung spielt ja sowieso nie eine Rolle, von daher sieht es so gesehen eigentlich ganz gut aus, auch wenn man da schon wieder den Teufel an die Wand malen kann. Der Teufel aber könnte jetzt vielleicht die Vertragssituation werden. Das wird vielleicht ein bisschen unterschätzt. Kimi Räikkönen weiß jetzt, ich fahre nächstes Jahr nicht mehr bei Ferrari. Heißt, es gibt für ihn jetzt eigentlich keinen Grund mehr, Sebastian Vettel im WM-Kampf großartig zu unterstützen. Er kann jetzt voll seinen Stiefel durchziehen. Es sah in Monza schon ein bisschen danach aus, wo es ja hieß, er hat schon erfahren, hey, das wird nächstes Jahr nichts mehr bei Ferrari. Passiert es wieder, wäre ein großer Nachteil gegen Lewis Hamilton, der ja mit Bottas sein Wingman, Butler, als was er auch immer jetzt schon bezeichnet wurde, ja hat. Aber gut, letztlich muss es Sebastian Vettel dann auch irgendwie selbst richten, wenn er diesen Titel gewinnen will. Und letztlich unterm Strich hilft Hamilton halt auch wirklich mehr sein eigenes Können als Bottas. Gut, Monza war eine große Hilfe, aber Hamilton war da auch einfach selbst genial, muss man auch einfach so sehen. Und ja, so gesehen, Sebastian Vettel hat theoretisch alle Möglichkeiten in Singapur, aber es kann wie immer viel passieren.
Bezwingt Mercedes endlich Singapur? Die Silberpfeile und der Marina Bay Street Circuit. Das war trotz einiger Siege nicht immer eine Liebesbeziehung. Findet Mercedes endlich ein Rezept für den Stadtkurs?
Angststrecke Marina Bay Street Circuit, ja, furchtbar komplizierter Name. Mercedes und Singapur, ja, das ist einfach keine Liebesbeziehung. Aber Moment mal, letztes Jahr hat wer gewonnen? Lewis Hamilton. Vorletztes Jahr hat wer gewonnen? Nico Rosberg. Also alles gut für Mercedes in Singapur. Nein, wenn man mal wirklich genau hinschaut, die Probleme waren gewaltig. 2015 fangen wir erstmal vorne an. Da hat man schon gesehen, Sebastian Vettel, dominanter Sieg, Mercedes überhaupt keine Chance gehabt, auch nicht gegen Red Bull eigentlich. 2016 dann hat sich Vettel selbst rausgenommen, hatte im Qualifying schon, im Q1 ist er angeschlagen, hat sich die Aufhängung beschädigt, konnte gar nicht mitfahren, sodass Rosberg dann von Pole gewonnen hat. Und im vergangenen Jahr gab es da diesen katastrophalen Startunfall mit Vettel, Raikön und Verstappen, sodass Lewis Hamilton da auch eigentlich den Sieg relativ kampflos bekommen hat. Unterm Strich also ist Mercedes trotz allem nicht so stark in Singapur, wie die reinen Ergebnisse der letzten beiden Jahre dann zeigen, weiß man auch selbst, man erklärt Ferrari klar zum Favoriten. Gut, das kennen wir auch, dass man die Konkurrenz stark redet, aber in Singapur meint Mercedes das auch dann wirklich mal richtig ernst. Ferrari ist da vorne zu sehen und ich persönlich sehe jetzt Mercedes da auch noch in einer anderen Gefahr und die heißt Red Bull. Für mich sollte Mercedes in Singapur tatsächlich nur die dritte Kraft sein und ich glaube nicht, dass man ein großartiges Rezept gefunden haben wird, auch wenn der Radstand vielleicht jetzt ein bisschen kürzer ist dieses Jahr, aber ja, letztlich hilft das den Silberfallen dann, glaube ich, nicht entscheidend in Singapur.
Hat Red Bull eine Außenseiterchance? Enge Kurven, wenige Geraden und Crashgefahr. So könnten die Zutaten für eine Überraschung lauten. Kann Red Bull daraus Kapital schlagen?
Die Außenseiterchance hat Red Bull in Singapur für mich auf jeden Fall. Klar ist ein Stadtkurs, da sollte man mit Red Bull schon irgendwie immer rechnen. Aber wenn wir mal wirklich näher hinschauen, wenn wir auch mal lauschen, was so Daniel Ricciardo und Max Verstappen so zuletzt erzählt haben, dann muss man sich schon ein paar mehr Gedanken machen. Vorweg erstmal, ja, also Red Bull ist für mich schon die Nummer 2 in Singapur, ist vor Mercedes, aber ich glaube nicht, dass es für Ferrari reichen wird, weil eben auch schon die Fahrer selbst zuletzt in Monza mit Blick auf Singapur ein bisschen kritisch waren. Der Motorenunterschied ist einfach noch größer geworden mittlerweile und noch dazu, wenn man Daniel Ricciardo glauben will, auch das Chassis hat er in Monaco, letzter Straßenkurs, letzter richtig enger Kurs im Rennkalender, hat der Daniel Ricciardo gewonnen und das mit einem großen Motorenproblem noch vor Vettel. Aber gut, da kann man auch einfach nicht überholen. Aber unterm Strich war die Red Bull Performance in Monaco auch das ganze Wochenende über stärker. In Singapur könnte es jetzt aber anders aussehen, denn Ricciardo meinte selbst sogar, ja, auch auf Chassisseite ist Ferrari seit Monaco stärker geworden, hat größere Schritte nach vorne gemacht als Red Bull. Sprich, Ferrari sollte alleine schon von der Seite jetzt stärker sein. Und dann kam das Motoren-Upgrade, das bei Ferrari eben deutlich besser wieder ausgefallen ist als bei Renault. Wenngleich jetzt auch zuletzt in Monza, performancemäßig zumindest, die Spec 3, die ja schon verbaut war bei Red Bull, mehr gebracht haben soll. Aber es reicht natürlich noch immer nicht für das, was da Ferrari und auch Mercedes im Qualifying anstellen. Auch in Singapur gibt es noch ja, so zwei nennenswerte halbwegs Geraden, wo sie da schon ein bisschen profitieren können. Dementsprechend sollte das für Red Bull nicht reichen. Und wir müssen letztlich auch mal einfach in die Geschichte schauen. In der Hybrid-Ära, es gab noch keinen Sieg von Red Bull in Singapur. Daniel Ricciardo war dreimal in Folge Zweiter die letzten drei Jahre. Aber zum großen Sieg, zum ganz großen Coup hat es auch nicht gereicht. Deshalb ist der Begriff Außenseiterchance auch eigentlich ganz gut. Die ist da eben, aber wirklich Favorit oder so kann man jetzt, nur weil es ein Straßenkurs ist, dann selbst bei Red Bull nicht auf einmal sagen.
Kann Alonso in Singapur überraschen? Auf Stadtkursen macht der Fahrer noch einen Unterschied. Genau darauf setzt auch Fernando Alonso. Gelingt ihm in Singapur eine Überraschung?
Ohne Glück gelingt Fernando Alonso, gelingt McLaren in Singapur keine Überraschung, da lege ich mich ganz klar fest. Wenn nicht viele Umstände helfen, reicht das auch in Singapur nicht. Fahrer macht einen Unterschied, ja, okay, aber der McLaren ist einfach zu schlecht, sorry, das wird nichts. Man ist selbst schon nicht mehr so wirklich optimistisch. Klar, man sagt, ja, Singapur sollte dem Charakter unseres Autos ein bisschen mehr liegen, bla bla, aber unterm Strich klingt selbst dabei noch nicht so wirklich durch, dass man jetzt ja, davon ausgeht, wirklich stark zu performen, im Mittelfeld auch immer wieder mit Renault, Haas und auch sauber kämpfen zu können. Es gibt so ein schönes Zitat von Alonso, Punkte sind immer noch irgendwie das Ziel, also mit Blick auf Singapur und das sagt eigentlich schon alles so, noch immer noch irgendwie Punkte. Da sieht man schon, so wirklich dran glauben, tut der Spanier da selbst nicht mehr und deshalb, ja, wird dieses Jahr generell schwer, auch leider in Singapur, dass Alonso noch auf der Abschiedstournee mal ein paar ordentlichere Punkte hamstern kann.
Würfelt das Safety Car die Strategie durcheinander? Vor einem Jahr krachte es gleich am Start. Und auch sonst sind die Mauern nie fern. Kommt Bernd Mailänder wieder zum Einsatz?
Ja, das Safety Car und Singapur, das ist echt eine schöne Geschichte. Ja, 100% Safety-Car-Wahrscheinlichkeit gibt es historisch in Singapur. Also es hat immer mal gekracht, immer musste Bernd Mailänder arbeiten, musste mit dem Safety-Car auf die Strecke gehen. Auch deshalb ist Singapur immer das längste Rennen im Rennkalender, kratzt immer an der 2-Stunden-Grenze, die ein Formel-1-Rennen ja hat. Noch dazu soll es dieses Wochenende ja wohl mal wieder von oben ein bisschen böse Überraschungen geben. Es könnte nicht nur regnen, es soll regnen, aber die Nacht könnte uns retten. Singapur ja Nachtrennen, regnen soll es allerdings vor allem tagsüber. Nachts ist die Regenwahrscheinlichkeit oder und spätabends auch in der Dämmerung, wenn die Formel 1 ja tatsächlich loslegt, ist die Regenwahrscheinlichkeit dann deutlich geringer. Trotzdem, es könnte die Strecke rutschig machen, es könnte sie immer wieder grün spülen und das befordert natürlich auch mal mehr Fehler, schlechtere Streckenbedingungen. Dementsprechend könnte schon wieder ordentlich Chaos passieren. Ein echtes Regenrennen, ein echter Start im Regen gab es im letzten Jahr zum ersten Mal überhaupt in Singapur. So gesehen ist es da nicht prädestiniert für. Aber wer weiß, vielleicht wandert der Wetterbericht ja noch ein bisschen, ziehen die Wolken noch ein bisschen anders. Und dann sorgt auch das dafür. Und gut, ansonsten ganz normal klassische Fahrfehler, Straßenkurs sind immer irgendwie zu erwarten. Die Hitze spielt in Singapur auch einfach eine große Rolle, gerade gegen Rennende. Wenn alle geschlaucht sind, ohne Ende, ist das Fehlerrisiko auf jeden Fall gegeben. Und wir haben im Feld aktuell definitiv immer so 3-4 Kandidaten, die auch mal ja, sehr gerne sehr nah oder zu nah an die Mauern kommen. Von daher könnte durchaus es wieder knallen und wir für ja, irgendwelche komplett das ganze Rennen auf den überall Haufen werfende ja, Zwischenfälle sollten wir uns auf jeden Fall mal einstellen. Und ja, wir können uns auf jeden Fall, denke ich, schon freuen auf ein spektakuläres Rennen. Singapur ist eigentlich immer für einen Knaller gut, auch wenn jetzt die Strecke selbst jetzt vielleicht nicht jeden so richtig vom Hocker haut. Aber Action bringt es auf jeden Fall immer und ist keine langweilige Straßenkursprozession, wie man es jetzt fürchten könnte. Von daher seid wieder voll dabei, schaut bei uns auf der Website vorbei. Und ja, da könnt ihr dann die ganzen News lesen zu dem ganzen hoffentlich verrückten Zeug, was wieder in Singapur abgeht. Bis dann.
Danke, Jonas. So viel zu den Top-Themen vor dem Rennwochenende in Singapur. Aber ein richtiges Top-Thema gab es ja dann doch noch, zwar nicht aus sportlicher Sicht für dieses Rennwochenende, aber auf jeden Fall für die kommende Saison, nämlich Kimi Räikkönen. Der Iceman geht zurück zu dem Team, bei dem er seine Formel-1-Karriere begonnen hat, nämlich Sauber. Und Jonas hat für euch nochmal alle Fakten. Warum macht Kimi das? Warum hört er eigentlich nicht auf? Warum fährt er nochmal 2 Jahre bei Sauber, wo er vielleicht keine Siegchancen haben wird? Und wie sieht es aus mit Vettel gegen Leclerc? Die Bombe ist geplatzt. Kimi Räikkönen verlässt Ferrari. Okay, damit hatten wir schon gerechnet. Aber damit nicht. Kimi kehrt 2019 zu Sauber zurück. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, warum? Das ist echt eine gute Frage. Warum macht ein 38 Jahre alter Mann in der Formel 1 nochmal weiter, nochmal 2 Jahre gleich weiter mit Sauber und beendet nicht einfach wie ein Fernando Alonso seine Karriere? Ja, ganz einfach. Vor allem geht es einfach darum, Kimi Räikkönen hat noch richtig Bock auf Racing in der Formel 1, ist auch nicht so müde wie ein Fernando Alonso, der die Formel 1 so ein bisschen satt hat. Aber Kimi hat immer gesagt, ich wäre ja eh nicht hier, wenn ich keinen Bock mehr auf den Rennsport an sich hätte. Alles drumherum ist mir sowieso egal. Also kurzum, Kimi hat einfach noch richtig Bock, Auto zu fahren, Formel 1 Auto, das schnellste Auto des Planeten zu fahren. Und ja, mit Sauber ist er da immerhin auch noch einem ganz guten Ort aufgehoben. Ja, warum außerdem jetzt noch Sauber, nicht gleich das Karriereende bei Ferrari? Ja, Kimi hat dieses Jahr tatsächlich seine beste Saison bis jetzt gefahren, seit seinem Ferrari-Comeback. Und die Anzeichen hatten sich dann jetzt zuletzt eigentlich auch wieder verdichtet, dass Ferrari auch ganz gerne wieder weitermachen würde mit Kimi Räikkönen, mal wieder einen Jahresvertrag raushauen würde. Ja, Anfang des Jahres sah es ganz gut aus, dann sah es ein bisschen besser für Leclerc aus, der stark aufkam. Marchionne war ein großer, großer Förderer von Charles Leclerc, der Ferrari-Präsident, der ja dann verstorben ist. Und genau dadurch kamen dann Räikkönens Aktien angeblich wieder hoch, weil die Nachfolger Marchionnes so pro Räikkönen waren. Ja, letztlich aber kam man jetzt zuletzt so raus oder sickerte so ein bisschen durch, dass es wohl schon unter Marchionne einen Vertrag mit Charles Leclerc gab bei Ferrari für 2019. Und dementsprechend konnte Ferrari diesen Vertrag jetzt wohl nicht mehr auflösen. War andererseits auch noch so ein bisschen moralisch dem vorherigen Präsidenten verpflichtet. Ja, und jetzt war Kimi Räikkönen ja die arme Wurst, so das Opfer von dem ganzen Ding. Und so denke ich, dass so ein bisschen dahinter steckt, dass Ferrari jetzt sagt, komm, der Kimi, der ist ja bis jetzt mal immer noch unser letzter Weltmeister. Der ist der Fahrer mit den zweitmeisten Einsätzen für Ferrari nach Michael Schumacher. Den können wir jetzt nicht einfach so, wenn er noch will, aus der Formel 1 nehmen. Und ja, wir haben doch hier unser B-Team sauber. Parken wir ihn doch einfach da und lassen Kimi noch so ein bisschen den Kreis schließen. Hat ja damals 2001 auch mit sauber angefangen. Es hätte aber noch ein zweites Kundenteam von Ferrari gegeben für Kimi Räikkönen, Haas F1. Auch dort haben sich schon manche in der Gerüchteküche so ein bisschen ausgetobt, sich vielleicht schon gefreut, so ja, Kevin Magnussen gegen Kimi Räikkönen bei Haas wäre auch schon irgendwie eine lustige Paarung, die würden das Mittelfeld mal so richtig aufwirbeln. Ist jetzt aber nicht so gekommen, ja, warum nicht Haas? Ja, ganz einfach, Romain Grosjean stand dieses Jahr lange Zeit weit oben auf der Abschussliste für so einige Beobachter, hat sich aber zugegebenermaßen zuletzt schon ein bisschen gefangen. Und ja, Haas hat zwar auch immer mal so Andeutungen gemacht, ja, er muss jetzt schon mal liefern, aber letztlich so unterm Strich verdankt man auch Grosjean damals vom Debüt ja noch so einiges. Und es wirkt halt schon so, als würde sich da nochmal alles so zusammenraufen und es mit Magnussen und Grosjean einfach dann weitergehen nächstes Jahr. Und Kimi passt dann auch einfach, wie eben schon gesagt, zu sauber auch einfach besser, weil sich für ihn auch einfach da irgendwo der Kreis schließt. So ein bisschen Romantik ist dann sicherlich gerade in Italien dann da doch auch immer noch im Spiel. Und man kann dann auch einen Kimi Räikkönen, auch wenn er das wahrscheinlich nicht gerne sieht, auch für Alfa Romeo, Titelpartner von Alfa und technischer Partner, auch sehr gut als Markenbotschafter immer noch einsetzen. Und dementsprechend, bei Haas braucht man sowas nicht, dementsprechend macht es auch einfach noch mehr Sinn. Kimi Räikkönen ist damit fix 2019 im Sauber, aber das andere Cockpit ist eben noch frei. Ja, wer wird da fahren? Aktuell mit dem Tausch mit Leclerc wäre dann Marcus Ericsson noch übrig. Der müsste aber seinen Vertrag auch erstmal noch verlängern. Passiert das? Oh, ist eine gute Frage. Ericssons Management ist ja bei Sauber auch so involviert. Aber so ganz intensiv sind diese Beziehungen eben nicht mehr. Auch Frédéric Vasseur, Teamchef von Sauber, betont immer mehr, vor allem eben auf Performance schauen zu wollen. Ihm ist es wichtig, die besten Fahrer da drin zu haben. Hat auch von Kimi lustigerweise vor ein paar Wochen schon erzählt. Ja, der wäre halt Weltmeister und definitiv eine Option. Da spielt halt so eine Romantik irgendwie, dass er da mal angefangen hat, jetzt weniger eine Rolle. Aber mit Räikkönen weiß man auf jeden Fall, wir haben schon mal einen sehr erfahrenen Fahrer, der auch seine Leistung bringt. Und da weiß man, was man hat. Man weiß, man hat ein absolutes Top-Talent und kann dann daneben schauen, was mache ich. Antonio Giovinazzi gibt es noch, auch Ferrari Junior. Da hieß es zuletzt, ja, so ganz abschließend überzeugt ist Sauber noch nicht, aber wäre durchaus vorstellbar, dass der dann neben dem Kimi so ein bisschen lernen soll und Marcus Ericsson dann, so traurig es für ihn ist und für ein schwedisch-finnisches Duo beim Schweizer Team, dass dann, ja, Giovinazzi kommt, Eriksen raus ist. Ansonsten fällt mir noch ein Name ein, das ist Stoffel van Dorn, der ist ja bei McLaren jetzt raus. Und ja, kennt Frédéric Vasseur wiederum sehr gut noch aus gemeinsamen ART-Zeiten. Der wäre auch noch eine Option mit Van Dorne und Räikkönen. Ja, also das sind so die drei Namen, die es werden können, aber noch ist nichts offiziell. Sauber meinte, ja, wir wollen erstmal Ferrari abwarten, sollen die erstmal machen, wir machen denen auch gar keinen Druck. Nicht, dass Sauber das könnte. Aber ich gehe mal davon aus, dass da jetzt dann relativ zeitnah auch dann die Entscheidung fallen wird. Aber wie geht das Ganze jetzt für Kimi Räikkönen aus? Ja, 2019 mit Alfa Romeo Sauber, wie stehen da seine Chancen? Ich sage eigentlich, ja, die Chancen stehen schon gar nicht so schlecht. Klar, Kimi wird dann jetzt nicht mit Sauber das gelingen, was ihm jetzt mit Ferrari in seiner zweiten Ägide nie gelungen ist, dass er auf einmal gewinnt. Okay, klar. Aber warten wir mal. Als Kimi zu Lotus gegangen ist, hat das auch keiner gedacht und auch mit Lotus hat er gewonnen, hat da aus total unterlegenem Material auf einmal, ja kein permanentes Siegauto geformt, aber er war immer gut vorne mit dabei und hat tatsächlich auch nicht nur einen Sieg geholt. Mit Sauber wird es jetzt sicherlich nichts mit einem Sieg werden nächstes Jahr, dafür sind dann doch Ferrari, Mercedes, Red Bull viel zu überlegen, da müssten halt 6 Autos auf einmal ausfallen, dass da mal ein anderer gewinnen kann. Aber so Achtungserfolge sind Kimi auf jeden Fall zuzutrauen, ihm selbst sowieso, dem Auto auch Sauber dieses Jahr schon deutlich stärker als in den ganzen Vorjahren gewesen. Hat sich ja fast sogar zur Spitze des Mittelfelds gemausert oder auf jeden Fall zur Tuchfühlung dazu. Also regelmäßiger Punktegast, Top-10-Gast sollte Kimi dann mit dem Sauber 2019 durchaus sein. Und wer auch immer da von diesen genannten Leuten von eben da Teamkollege wird, würde ich mal sagen, schlecht aussehen wird auch teamintern das Duell nicht für Kimi Räikkönen. Noch dazu wird er dann bei Sauber sicherlich nicht in irgendeiner Form eine zweite Geige spielen müssen, auch wenn das natürlich immer offiziell bestritten wird. Aber bei Ferrari letztlich war der Fokus auf Vettel und ist der Fokus auf Vettel. Und bei Sauber sollte das dann anders laufen. Das wird wahrscheinlich dann komplett offen geführtes Duell. Und ja, dementsprechend können wir uns einfach noch, glaube ich, freuen, dass auf jeden Fall der Kimi jetzt nicht auf seine alten Tage noch ganz hinten irgendwo komplett aussichtslos rumdümpelt. Also so ein Alonso-Schicksal, wie man ja da leider sagen muss, aktuell droht Kimi da nicht. Ein kleines, großes Wunder ist es ja eigentlich schon, dass Charles Leclerc jetzt 2019 Ferrari fährt. Ferrari setzt auf die Jugend, letztes Mal so halbwegs kann einem da vielleicht noch Felipe Massa einfallen, aber auch den hat man vorher noch bei Sauber auch geparkt, eben wie Charles Leclerc, hat dann auch noch mal ein Jahr Pause gemacht, bis er konnte. Also so richtig auf die Jugend gesetzt hat Ferrari damit auch nicht, eigentlich noch nie. Und ja, tatsächlich ist Charles Leclerc sogar der zweitjüngste Ferrari-Fahrer der Teamgeschichte nach Ricardo Rodriguez. Und ja, hat also in seiner Jugend mächtig Druck beim beliebtesten, beim größten F1-Team von allen. Und ja, hat auch mit Sebastian Vettel natürlich einen absoluten Platzhirschen dann im Team. Und klar, es wird eine schwierige Situation für ihn. Wie kann er sich da schlagen? Was ist für ihn drin? Ich glaube, so wenig ist gar nicht drin. Also er kann auf jeden Fall mit der Pace, die er dieses Jahr gezeigt hat, wenn er die nächstes Jahr in der Form auch beim Ferrari auf die Strecke bringt, kann er auf jeden Fall Spitzenleistungen bringen und auch auf einem ähnlichen Niveau auf jeden Fall wie ein Kimi das konnte fahren. Leclerc braucht dann vielleicht wieder so 2-3 Rennen, um auch wieder sich im Team einzufinden und alles. Aber als Ferrari Junior kennt er den Laden ja sowieso schon. Und dementsprechend sollte es da relativ zügig auch abgehen. Und ja, die große Frage wird dann eben sein, die spannende Frage wird sein, wie laufen so die ersten 2-3 Rennen? Wenn es richtig gut läuft und Vettel dann ein Problem bekommt, dann könnte es bei Ferrari natürlich richtig lustig werden. Dann könnte es teamintern krachen vielleicht auch. Gut, mit so einem jungen Leclerc, ob dann Vettel sich so den Gefallen tut, wenn er sich mit dem anlegen würde, wahrscheinlich nicht. Aber was reine Auto-Performance angeht, sehen wir dieses Jahr schon, ist der Ferrari jetzt die Nummer 1 und dementsprechend wird der Ferrari-Traum für Charles Leclerc zu einem Zeitpunkt wahr, der besser nicht sein könnte. Gut, besser wäre vielleicht auch direkt jetzt in der Saison, aber so ins kalte Wasser rein bin ich jetzt nie der Freund von, dann klappt es meistens auch nicht so ganz. Ja, und dementsprechend sehe ich die Entscheidung für Ferrari ein Stück mutig, aber auch ein Stück realistisch, weil Leclerc halt wirklich bewiesen hat, er war GP3-Champion, er war direkt im Jahr danach überlegen Formel-2-Champion auch. Dann Top-Debüter, Top-Rookie-Season bisher dieses Jahr mit Sauber. Also der Junge, der kann halt wirklich was. Und warum soll das bei Ferrari auf einmal nicht der Fall sein? Wenn ein Rookie brilliert in den Junior-Serien, dann ja, kann es mal beim Aufstieg in die Formel 1 zum Cut kommen, dass auf einmal irgendwie ein Problem ist, dass er da nicht mehr klarkommt, wie vielleicht auch Stoffel van Dorn so ein bisschen die Erfahrung gemacht hat. Aber innerhalb der Formel 1, klar, der Druck geht jetzt nach oben ohne Ende, aber das war es dann auch. Und ja, Ferrari wird ihm da schon La Familia, nee, bei der Mafia sind wir nicht, aber sie werden ihm da schon das Umfeld bieten, dass er sich dann auch bei Ferrari noch ein bisschen zumindest in irgendeiner Form entwickeln kann. Und dementsprechend bin ich da guten Mutes, dass Charles Leclerc da jetzt nicht verbrannt wird.
Kimi Räikkönen, Charles Leclerc und Sebastian Vettel waren natürlich auch am Donnerstag im Fahrerlager in Singapur das Gesprächsthema Nummer 1. Christian ist für uns wieder mittendrin im Gewühl, im Paddock und hat sich angehört, was die drei Fahrer und alle anderen zu diesem Wechseln zu sagen hatten. Seine Eindrücke, die Reaktion der Fahrer und Verantwortlichen und was es für einen Einfluss auf diese und die nächste Saison haben könnte, verrät er euch nun in seinem Überblick.
Hallo aus Singapur, liebe Motorsportmagazin.com-Leser. Ja, wir mussten uns entscheiden, am Tag machen oder in der Nacht. In der Nacht hättet ihr natürlich eine schönere Kulisse gehabt, aber hättet meine Visage nicht gesehen. Also jetzt Pech für euch. Wir haben uns für den Tag entschieden, aber das ist ja in Singapur eh alles Makulatur, denn irgendwie ist immer Tag und immer Nacht. So richtig kommt man nicht klar mit dem Rhythmus. Ganz großes Thema war am Donnerstag natürlich der Wechsel von Charles Leclerc zu Ferrari in der kommenden Saison. Die Ausbotung von Kimi Räikkönen, der Wechsel von Kimi Räikkönen von Ferrari zu Sauber im nächsten Jahr. Wir konnten mit allen drei sprechen, auch wenn es ein bisschen eng war, denn eigentlich sollte Charles Leclerc genau zeitgleich mit Kimi Räikkönen zur Pressekonferenz sprechen. Hin und her mit den Sauber-Presseverantwortlichen. Man konnte dann doch noch eine Lösung finden und wir konnten mit allen drei sprechen. Als erstes war Kimi dran. Der hat schon gesagt, ja, es war nicht meine Entscheidung. konnte man ja eigentlich auch annehmen, denn freiwillig verlässt man Ferrari nicht in Richtung Sauber. Sauber in allen Ehren, aber natürlich will man lieber bei Ferrari fahren. Viel mehr, ganz ehrlich, haben wir eigentlich nicht rausbekommen. Also es war Iceman-Show par excellence. Die einen lieben ihn. Für uns Journalisten ist es tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, mit ihm zu arbeiten, denn richtig gute Zitate und ja, kriegen wir nicht unbedingt. Fürs Fernsehen mag das manchmal ganz gut sein. Für die schreibende Zunft, für uns, ein bisschen schwierig. Also hat dann auch etwas gemotzt aufgrund der Captain Obvious-Fragen, die da kamen. Wieso machst du noch weiter? Brennt das Racing-Feuer noch in dir? Dann meinte er so, nee, eigentlich gar nicht. Ich mache das nur, um die Reporter noch ein bisschen da zu bespaßen oder ein bisschen zu ärgern. Schwierig wie immer mit dem Iceman. Sind wir mal gespannt, was das im nächsten Jahr wird. Spannender, wenn man ganz ehrlich ist, ist aber natürlich die andere Geschichte. Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Charles Leclerc kam dann als Zweiter dran. Es ging in die Sauber Hospitality rein. In diesem Jahr hat man die Hospitalities eine Etage aufgestockt hier in Singapur, aber in die zweite Etage dürfen nur 50 Leute und das wurde tatsächlich relativ eng. Sonst waren es in dieser Saison vielleicht immer 5, maximal 10 Journalisten bei Leclerc. Jetzt war es richtig, richtig voll. Erst die Franzosen und dann die internationalen Medien. Man hatte schon ein bisschen Angst da oben, aber es gab eine Person, der das Ganze gar nichts ausmacht, das ist Leclerc selbst. Ich habe ihn gefragt, wie schaut es aus mit dem Druck? Ich meine, das ist natürlich was ganz anderes, ob du jetzt für Ferrari fährst oder für Sauber. Er meinte, er reagiert da irgendwie gar nicht drauf. Er kennt keinen Druck, er verspürt keinen Druck. Und er fokussiert sich so sehr auf die Sache selbst, dass alles andere ausblendet und am Ende dann eben nur das Ergebnis rauskommt. Also es wird sehr interessant sein zu sehen, wie er damit dann tatsächlich klarkommt. In dieser Saison hat er ein bisschen gebraucht, bis er sich in die Formel 1 eingefunden hat. Aber er hat auch gesagt, der Wechsel aus der Formel 2 in die Formel 1 ist größer als der Wechsel dann von Sauber zu Ferrari. Denn die ganzen Procedures, die so ein Formel 1 Auto hat, die sind so enorm, dass da einfach der Sprung dann vom kleinen Team zum großen Team nicht mehr ganz so extrem ist. Er hat auch schon die richtigen Kampfansagen geliefert. Er hat gesagt, er ist nicht zum Lernen bei Ferrari, das hat er jetzt bei Sauber können, sondern er muss delivern. Also er muss abliefern und wenn er nicht abliefert, dann mein Gott, wenn er es nicht macht, dann wird er downgegradet und dann hat er den Ferraris jetzt auch nicht verdient. Also ganz klare Worte von ihm schon und klare Worte auch in Richtung Sebastian Vettel, auf was der sich im nächsten Jahr einstellen darf. Wasserträger? Naja, eher nicht mit ihm. Also er sagt, nö, in seinem Vertrag steht da gar nichts davon drin. Sein Verständnis ist, dass zu Beginn der Saison beide Fahrer bei Null starten und dann wird mal geschaut, wie es läuft. Also das könnte eine unangenehme Zeit für Vettel werden. Er hat auch schon gesagt, wenn das Auto so ist wie in diesem Jahr ist es gut für Siege und vielleicht für den Titel. Wenn das im nächsten Jahr wieder so ist, dann ist sein Ziel auch ganz klar der Titel. Also keine Nummer zwei. Und das bringt uns dann schon zu Sebastian Vettel, der hat als letzter in diesem Trio gesprochen. Für den ist das eine relativ unangenehme Situation, wenn man ganz ehrlich ist. Denn er hat auch keinen Hehl draus gemacht. Ihm wäre wahrscheinlich Kimi Räikkönen lieber gewesen im nächsten Jahr. Aber er hat gesagt, natürlich spricht man da im Team drüber, aber ein Stimmrecht hat er letztendlich nicht. Es ist eine Teamentscheidung. Ist auch kein Geheimnis, dass er und Kimi sich ganz gut verstehen. Er hat gesagt, null Bullshit war das von Anfang an. Also ja, eine relativ harmonische Beziehung. Wasserträger in der Vergangenheit, naja. Sagen wir es mal so, er war relativ angenehm für Sebastian Vettel als Teamkollege. In letzter Zeit gab es da aber doch die ein oder andere, naja, Verwerfung kann man schlecht sagen, aber auf der Strecke war man vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden miteinander. Es könnte einen Grund haben, denn Kimi hat auch verraten, wann er von dem Wechsel erfahren hat, nämlich in Monza. Und in Monza kam ja das Ganze auf mit Windschattenfahren und mit Verteidigen in der ersten Kurve und so weiter, dass es vielleicht ein bisschen heftig war und Vettel dann überhaupt in die Bredouille gebracht hat, weshalb er sich ja dann gegen Hamilton so vehement verteidigen musste, was dann zum Dreher geführt hat. Sepp hat auch gesagt, wenn wir das Rennen nochmal starten würde, das würde vielleicht so nicht mehr passieren. Also vielleicht hat man da intern jetzt auch ein Machtwort gesprochen und es ist klar, was das Ganze für den Rest der Saison bedeutet, ist natürlich auch fraglich. Mercedes hat ja schon gezeigt, dass Bottas da vielleicht eher der Gehilfe ist. Bottas hat es gestern auch schon eingesehen, ja, er ist so weit weg, er muss jetzt eigentlich Hamilton helfen. Bei Ferrari ist das nicht so ganz klar und jetzt mit Kimi, der weiß, dass er in dieser Saison, dass es seine letzte Saison für Ferrari ist, wird der noch mit aller Macht hinter Sepp stehen oder schaut er jetzt einfach nur, dass er vielleicht seinen eigenen Sieg dann nochmal holt bei Ferrari. Sepp hat gesagt, wir sollen da nicht zu viel reininterpretieren, machen wir natürlich trotzdem ganz gerne, so sind wir natürlich. Aber vielleicht war das in Monza dann eben schon so ein erstes Anzeichen, dass man mit Kimi nicht mehr alles machen kann, jetzt wo er weiß, dass er nicht mehr lange für Ferrari fährt. Also ganz interessante Konstellation, die es da gibt. Sepp insgesamt nicht ganz zufrieden, glaube ich, mit der Situation. Hat sich auch ein bisschen rausgeredet. Ja, wir werden ihn natürlich willkommen heißen und für ihn auch vielleicht ein kleines Déjà-vu, als er bei Red Bull da Daniel Ricciardo vor die Nase gesetzt bekommen hat, das teaminterne Duell verloren. War natürlich auch ein bisschen andere Situation, aber nicht optimal gelöst bei Ferrari. Der ein oder andere munkelt, das ist auch nicht der Wille der neuen Chefs, sondern vielleicht noch von Sergio Marchionne eingefädelt, der inzwischen leider verstorben ist. Und man konnte sich da nicht mehr so richtig rauswinden aus der Situation, weil man die Verträge schon unterschrieben hatte. Michael Schumacher, so glauben viele, wäre das Ganze nicht passiert damals bei Ferrari, denn der war immer die ganz klare Nummer 1 und diese Nummer 1 Position hat man jetzt nicht unbedingt gefestigt von Vettel. Also wird auch viel davon abhängen, wie diese Saison ausgehen wird, ob er als Weltmeister dann in die neue Saison startet und dann den Nummer 1 Status schon ein bisschen zementiert hat oder ob er sich dann noch beweisen muss. Viele, viele Fragen, auch natürlich, was das mit der aktuellen Saison zu tun haben wird. Aktuelle Saison, jetzt haben wir schon viel auf 2019 geblickt. Natürlich sind wir jetzt hier noch in Singapur, müssen wir noch ganz kurz drüber sprechen. Ferrari, absoluter Favorit hier, auch wenn es natürlich in den letzten Rennen nicht immer so war, dass der Favorit dann gewonnen hat. Vettel hat auch gesagt, es gibt keine Selbstläufer mehr, wir müssen uns selber in diese Situation bringen. Trotzdem, von der Charakteristika her der Autos, der Ferrari, der liegt natürlich auf den engen Kursen in dieser Saison natürlich auch wieder ein bisschen besser. In der Vergangenheit, in den letzten Jahren, war Ferrari hier stärker als im Durchschnitt. Mercedes war schwächer als im Durchschnitt. Hat auch ein bisschen was einfach mit der generellen Auslegung der Fahrzeuge zu tun. Man schaut sich die ganze Saison an, schaut sich die verschiedenen Charakteristika der Strecken an. Und Singapur fällt halt dann in vielen Sachen einfach raus aus dem Schema. Es gibt zum Beispiel eine Sensitivity für Downforce, für Drag, also für Luftwiderstand, für Power, für Grip und so weiter. Und Singapur rangiert dann mit Monaco immer irgendwo am Ende der Extremskala. Und deswegen hat Mercedes da das Auto eher auf andere Strecken angepasst, während Ferrari da ein Auto hat, das auf allen Strecken ein bisschen besser liegt. Das erwarten wir hier auch. Die Frage ist, ob Red Bull auch noch ein bisschen mitmischen kann. Die fallen aber in der letzten Zeit etwas ab. Auch wenn hier natürlich Power nicht so gefragt ist. Trotzdem scheint es, als wären sie ein bisschen jetzt im Hintertreffen. Wie auch immer, Vettel und Ferrari müssen erstmal das Rennen selber hier gewinnen und dann schauen, was die anderen machen. Er hat auch gesagt, er ist selbst sein größter Feind. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Schlusssatz. Vettel muss jetzt liefern, nachdem es die letzten Rennen nicht mehr so ganz lief. Wir müssen auch liefern an der Strecke, das heißt, vielleicht wundert sich der ein oder andere, wieso man hier ein bisschen freizügiger rumläuft oder ein bisschen schlechter gekleidet. Das hat einen Grund, wir machen uns gleich auf den Weg an die Strecke und es ist so unfassbar heiß. Wahrscheinlich in den paar Minuten, die ich jetzt hier gequatscht habe, rinnt mir schon wieder der Schweiß runter. Wir haben gestern auch Abend auch noch Fußball gespielt, um mal zu simulieren, wie die Bedingungen für die Fahrer hier sind. Und wir sind komplett durchgeschwitzt, wenn wir hier an der Strecke sind. Deswegen wird sich erst an der Strecke umgezogen. Also deswegen Verzeihung für das Outfit.
So viel zum aktuellen Rennwochenende in Singapur. Wir haben aber, wie versprochen, noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch, denn neben Kimi Räikkönen und Charles Leclerc beherrschten vor allem in Deutschland in den letzten Tagen ein Name die Schlagzeilen, der in der Formel 1 bestens bekannt ist, nämlich Schumacher. Allerdings geht es um seinen Sohn Mick Schumacher, der am vergangenen Wochenende auf dem Nürburgring alle drei Rennen in der Formel 3 Europameisterschaft gewonnen hat und damit nun auf Platz 2 in der Gesamtwertung liegt und beste Chancen hat, vielleicht sogar den Titel zu gewinnen. Jetzt kommen natürlich viele Fragen auf, wie sieht es mit Mick Schumachers Zukunft aus? Kommt er vielleicht irgendwann mal in die Formel 1? Kann er den Titel in diesem Jahr gewinnen und sich damit empfehlen für andere Teams, für andere Aufgaben im nächsten Jahr in der Formel 2, in der GP3 oder schon mehr? Robert analysiert den Hype rund um Mick Schumacher jetzt für euch.
Spa, Silverstone, Misano und Nürburgring. Mick Schumachers Siegstatistik wächst stetig an. In der Eifel gewann er sogar alle drei Rennen in der Formel 3 Europameisterschaft. Die Mick-Mania nimmt Fahrt auf. Wie kam es zu Micks Hattrick am Nürburgring?
Ja, Mick ist am Wochenende was wirklich Historisches gelungen. Er hat alle drei Rennen in der Eifel gewonnen. Und das haben vor ihm in der Formel 3 überhaupt nur 5 Fahrer geschafft. Von denen fahren 3 inzwischen in der Formel 1. Das ist Max Verstappen, Lance Stroll und Esteban Ocon. Wie hat er die Rennen gewonnen? Naja, das war relativ einfach, denn er ist zweimal von der Pole Position und einmal vom zweiten Startplatz ins Rennen gegangen. Hat er keine Probleme gehabt, dann eben die Führung auch über die Ziellinie zu verwalten. Und das ist auch der Knackpunkt, denn Mick hatte früher immer Probleme im Qualifying gehabt. Da fehlte ihm auf der einen schnellen Runde so ein bisschen der Speed. Das hat er aber geschafft. Seine erste Pole Position hat er in Spa geholt und seitdem ist ja der Knoten wirklich geplatzt. Es läuft und durch die Doppelpole am Ring hat er eben am Ende dann auch die 3 Siege holen können. Das war übrigens sein 6. Sieg in den letzten 10 Rennen. Also Mick ist on fire.
Kann Mick jetzt Formel 3 Europameister werden?
Ja, natürlich kann er Formel 3 Europameister werden. Er ist jetzt 2. in der Gesamtwertung und hat nur 3 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Das ist Daniel Ticktum, ein Brite, der auch für Red Bull im Junior-Team fährt und dem auch immer wieder Chancen in der Formel 1, naja, zumindest in Zukunft ausgerechnet werden. Jetzt gibt es noch 2 Rennwochenenden in Spielberg, Österreich, und eben in Hockenheim. 6 Rennen, da sind noch 75 Punkte zu holen. Und wie gesagt, mit 3 Punkten Rückstand ist beim Mick bestimmt alles möglich. Ich habe am Wochenende mit ihm gesprochen und er sagte, ja, Hockenheim und Spielberg, ich mag die beiden Strecken. Die kennt er aus dem vergangenen Jahr noch in der Formel 3 und davor auch aus der Formel 4. War da eigentlich immer ganz solide unterwegs und da das Setup vom Auto jetzt eben zu passen scheint, das hat er in der Vergangenheit gezeigt, kann man davon ausgehen, dass er auch jetzt bei den nächsten Rennen wieder vorne mitfahren wird. Also das wird eine richtig spannende Kiste, nochmal zum Ende der Saison hin.
Wieso ist Mick Schumacher ein DTM-Auto gefahren?
Ja, das war die große Geschichte am Freitag am Nürburgring. Der Mick durfte ein DTM-Auto fahren. Ich sage fahren, denn es war tatsächlich kein Test. Es handelte sich dabei um Demo-Runden. Das hatte zuvor für viele Spekulationen auch im Ausland gesorgt. Oh, Mick, wird er jetzt DTM-Auto fahren? Nein, wird er nicht. Das kam auf Einladung von DTM-Chef Gerhard Berger. Ist ein guter Freund der Schumacher-Familie seit vielen Jahren. Und der wollte den Mick gerne mal in einem DTM-Renntaxi sehen. Das war in dem Fall ein Mercedes. Ich war bei dem Test dabei gewesen, habe mir das angeschaut. Mick ist insgesamt 8 Runden gefahren, 2 davon auf Regenreifen, um ein bisschen reinzukommen. Und danach ist er gewechselt auf Slicks und nochmal 6 Runden gefahren. Teilweise auch ein bisschen so bei Nieselregen. Auf die Zeiten haben wir nicht genau geschaut, denn es ging eben nicht darum, dass er jetzt das Auto wirklich testen soll. Danach meinte er, der Test hat ihm Spaß gemacht, ist eine gute Erfahrung gewesen, aber sein Formel-3-Auto ist in den Kurven etwas schneller als das DTM-Auto, hat er recht, ist so. Es ist also keine Option, das müssen wir hier klarstellen, für Mick Schumacher in näherer Zukunft ein DTM-Auto zu fahren. Er will ganz klar im Formelsport bleiben.
Wie geht Mick mit dem Rummel um?
Ja, es gibt einen großen Rummel um Mick Schumacher, das lässt allein schon der Name zu, aber Mick geht sehr entspannt damit um. Das konnten wir jetzt am Wochenende am Nürburgring wieder live erleben, denn nach jedem Rennen, das er ja gewonnen hatte, gab es eine Pressekonferenz und die hält er im Media Center am Nürburgring. Da beantwortet er erst ein paar Fragen und danach haben wir Medien die Möglichkeit, zu Mick hinzugehen und noch ein bisschen gezielter und sportlich eben nachzufragen, wie denn das Rennen lief und wie es denn weitergehen soll. Und die Sabine Kehm, seine Managerin, die steht daneben, aber die lässt das alles sehr laufen. Also es ist sehr entspannt geworden, es macht Spaß, mit Mick zu sprechen. Ganz interessant aber, er ist sehr bedacht bei seinen Antworten. Sprich, er plappert nicht rum wie manche andere Rennfahrer. Nein, er antwortet genau auf das, was er gefragt wird und sagt aber auch nicht viel mehr. Das ist für manche etwas ungewohnt, denn Rennfahrer reden gerne und auch wir Journalisten, aber er kennt es aus der Vergangenheit eben nicht anders und sagt halt, okay, ich sage genau das, was ich sagen möchte und danach ist auch gut und das ist auch genau richtig so.
Wie sieht Micks Zukunft aus?
Ja, das ist die große Frage. Wie geht's denn mit Mick weiter? Natürlich, die Formel 1 schwebt über allen, das ist keine Frage. Aber wir schauen mal auf die nähere Zukunft. Da gibt's nämlich erstmal noch die Formel 3-Saison zu beenden. Und wir glauben, wenn er die Meisterschaft in den Top 3 beenden wird, dann wird er wahrscheinlich nicht noch ein weiteres Jahr in der Formel 3 dranhängen. Das ist dann unnötig. Nach unseren Informationen wird er auf jeden Fall Ende des Jahres aber noch das Formel 3-Weltfinale in Macau fahren. Da guckt die ganze Motorsportwelt natürlich auch mal sehr gebannt drauf. Und dann, ja, wie geht es denn 2019 bei ihm weiter? Also, er könnte zum Beispiel in die Formel 2 aufsteigen. Sein Team, Premar, das kennt er gut, das fährt auch in der Formel 2, ist auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Bestimmt eine Möglichkeit. Jetzt hat er aber das Problem, sage ich mal, dass er dann direkt im Rahmen der Formel 1 fährt. Und da wird ein Hype ausbrechen, der ist nicht zu unterschätzen. Und das weiß natürlich auch das Management von Mick Schumacher. Und deshalb haben wir erfahren, besteht wohl auch eine Möglichkeit oder eine Option, dass er nach Japan für ein Jahr gehen wird, nämlich in die japanische Superformula. Hat der ein oder andere schon mal gehört. Pascal Wehrlein war mal im Gespräch, Stoffel van Dorn ist da gefahren, Pierre Gasly ist da auch gefahren, um sich auf die Formel 1 vorzubereiten. Das Gute an dieser japanischen Superformula, du bist in einem schnellen Auto unterwegs, aber du bist sehr aus dem Blickfeld raus. Sprich, dieser Medienrummel, den Mick in der Formel 1 mit Sicherheit erwarten würde, im Rahmenprogramm der Formel 1, der wäre in Japan nicht gegeben und damit könnte er sich natürlich sehr, sehr gut auf höhere Aufgaben vorbereiten. Wir wissen es natürlich nicht, aber es gibt ein paar Optionen, spannend sind sie alle und über allem steht am Ende natürlich das Ziel, in die Formel 1 zu kommen. Das hat der Mick klar gesagt und man muss davon ausgehen, dass er das in den nächsten Jahren Step für Step auch schaffen wird.
Damit seid ihr jetzt bestens informiert über Mick und wie es um seine Zukunft im Moment steht. Jetzt können wir den Blick wieder auf Singapur richten und was an diesem Wochenende dort sportlich geboten wird. Alle Infos zum Rennwochenende beim Großen Preis von Singapur findet ihr dann natürlich wie immer auf unserer Webseite motorsport-magazin.com, auf unserem YouTube-Kanal, auf Facebook, Twitter, Instagram, hier in unserem Podcast. Und überall informieren wir euch, was los ist, was passiert, wer vielleicht als nächstes wechselt. und wie es mit dem WM-Kampf zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton hier weitergeht. Nächste Woche gibt es dann von uns die gewohnte Analyse, komplett alles, was an diesem Wochenende passiert ist, hier in Podcast-Form. Bewertet unseren Podcast, hinterlasst uns eure Kommentare, sagt uns, was ihr davon haltet, was ihr gerne als nächste Themen hören möchtet, und wir hören uns nach dem Rennen.